Lieber Vater im Himmel, rede du zu uns, gebrauche du mich als dein Werkzeug und lass unsere Herzen offen werden für das, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich habe eine Weile überlegt, wie fange ich das eigentlich an, und dann fiel mir ein Beispiel ein. Sicherlich kennt ein jeder von euch ein Kind oder hat schon mal von einem Kind ein Bild bekommen, das das Kind gemalt hat, oder die Eltern werden es wissen. Manche machen das bis heute auf die letzte Minute oder schreiben eine Geburtstagskarte. Und so als Eltern, die Frauen empfinden das immer noch ein bisschen emotionaler und schöner, aber man freut sich über die Karte, über das Bild, was das Kind gemalt hat. Man sieht die Geste dahinter. Wenn man sich das Werk an sich betrachtet, hält es sich mit dem, was man daraus entnehmen kann, oft in Grenzen. Aber darum geht es auch oft nicht. Das Kind möchte was abgeben, was teilen, eine Freude machen. Und es rückt dabei seine Leistung überhaupt nicht in den Vordergrund. Ich komme da später nochmal darauf zurück. Ich habe euch einen Text mitgebracht, einen nicht ganz einfachen Text, gerade für Silvester, wo man dann doch auch frohen Mutes mal ins neue Jahr gehen möchte. Aber das ist ein Thema, das mich das ganze Jahr auch ein Stück weit begleitet hat. Der eine oder andere wird sich vielleicht wiederfinden. Und der Bibeltext, der steht im 2. Korintherbrief, das Kapitel 12, und zwar die Verse 1 bis 10. Ich lese euch das mal nach der Schlachterübersetzung. Das Rühmen nützt mir freilich nichts. Doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb seines Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich nicht wegen der außerordentlichen Offenbarung überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Eine ganz schöne Vorlage. Ich will kurz die Situation erklären. Paulus hat den Brief an die Korinther geschrieben und mit den Korinthern hat er so seine Schwierigkeiten vorsichtig gesagt gehabt. Er hat dort immer Anfeindungen erlebt. Die Führenden haben seine Integrität in Zweifel gestellt. Er wird sich selbst in den Vordergrund stellen und hat da immer wieder Anfechtungen erlebt und hat es dort echt schwer gehabt. Und Paulus hat sicherlich lange darüber gerungen, das zu erzählen, was ihm widerfahren ist, was er erleben durfte. Er spricht ja hier, dass es vor 14 Jahren, also 14 Jahre hat er seinen Mund gehalten. Ich weiß nicht, wer von euch 14 Jahre über so ein krasses, wirklich wahnsinniges Ereignis den Mund halten könnte und sagen, dass, also ich, meine Frau würde platzen. Es ist jemand, der das gerne mitteilen müssen. Aber Paulus hat darum, dass er sich nicht überhebt, sich darstellt, dass er was Tolles mit Gott erlebt hat, was Außergewöhnliches, hat er sich zurückgenommen und 14 Jahre den Mund gehalten. Und dann macht er es auch auf eine sehr demütige Art und Weise, will ich mal sagen. Er redet von sich selbst in der dritten Person. Also ich weiß von einem Menschen. Später wird natürlich klar, dass er sich selbst damit meint. Aber er nimmt sich da zurück. Er möchte sich auf keinen Fall in den Vordergrund stellen. Er berichtet von Anfechtungen des Satans. Mir wurde ein Pfahl ins Fleisch gegeben. Was das genau war, da streiten sich manchmal die Ausleger. Viele sagen, er hatte vielleicht eine Krankheit. Andere sagen wieder, es war eher Angriffe von falschen Aposteln, die ihn gedrängt haben, mit denen er immer wieder zu kämpfen hatte, was gut in die Situation noch reinpassen würde. Es ist letztlich auch gar nicht so wichtig. Er hat schwer darunter gelitten und hat kämpfen müssen, und ist damit auch in die Auseinandersetzung mit Gott gegangen. Und dann kriegt er so einen Satz von Latz geknallt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe es jetzt nach Luther zitiert. Und am Ende rühmt er sich seiner Schwachheit. Er beugt sich dem, was Gott ihm da aufbürdet. Nun kann man sich ja fragen, was hat dieses wahnsinnige Erlebnis mit uns zu tun? Wir wurden jetzt nicht in den Himmel entrückt. Wir hatten zwar heute Nachmittag späten Vormittag in einer Geschichte, wo jemand auch ein Erlebnis hatte, aber die meisten von uns, würde ich behaupten, die haben so ein Erlebnis nicht gehabt oder ähnlich. Und auch, dass der Satan uns wirklich mit Fäusten schlägt, was können wir uns darunter vorstellen? Es ist wie immer die Frage, was hat Gottes Wort mit uns zu tun? Was hat das mit mir zu tun, was hier steht? Und da muss ich sagen, das Wort Gottes hat immer mit uns zu tun. Wir können uns aus der Bibel nicht immer bloß Teile rauspicken, wie aus einem Eintopf die besten Stückchen, und den Rest, den schieben wir dem Papa unter, der wird es schön essen. Die Bibel gilt komplett, bis auf das letzte Wort, gilt uns. Und da können wir uns nicht Teile rausnehmen, sondern damit fühlen wir uns wohl. Und mit dem Rest, den lassen wir mal lieber beiseite, das ist doch etwas unangenehm, das möchte ich nicht. Und deshalb die Frage, wie sieht denn das bei uns aus? Hier kommt das Wort überheben. An anderer Stelle wird es mit Stolz übersetzt. Manchmal, ich habe ja am Anfang gesagt, die Kinder machen was. Manchmal reden wir unter den Kindern noch rein, jetzt kannst du aber stolz auf dich sein. Bist du stolz? Bin ich stolz? Ist Stolz eigentlich was Gutes? Die Bibel findet da keine guten Worte drüber. Stolz ist was, es wird mit prächtig, mit herrlich und immer in der Regel auf die eigene Person übersetzt, bezogen. Ich habe geleistet, ich habe dies, das, jenes alles gemacht. In Sprüche 11, Vers 2 heißt es, wo Hochmut ist, da ist auch Schande. Aber Weisheit ist bei den Demütigen. Und dann ist die Frage, wo überhebe ich mich? Also nicht mit Masse, sondern wo bin ich stolz? Was sollen die anderen von mir denken? In welches Licht möchte ich mich gerne gerückt sehen? Wir müssen jetzt gar nicht weit auf den Arbeitsplatz und überall gehen. Wir können ja erstmal hier bleiben, hier in der Gemeinde, unter den Geschwistern. Geht es uns da nicht auch so, dass es manchmal so ist, dass es, wollen wir uns nicht selber besser sehen, als uns die anderen eigentlich sehen? Geistlicher Stolz. Was kann das sein? Ich habe mal ein paar Punkte überlegt, was das sein könnte. Du siehst die Fehler besser bei anderen als bei dir selbst. Was die anderen falsch machen, das kannst du genau zitieren. Der müsste dies, der andere müsste das, der müsste sich besser anziehen, der müsste sich besser benehmen, der müsste mal öfters zum Gottesdienst kommen, der müsste mal öfters die Älteren besuchen, der müsste. Die Liste bei den anderen ist relativ lang und meine eigene Liste, da setze ich gern den Radiergummi an oder schreibe es gar nicht erst auf. Was kann Stolz noch sein? Mir fehlt das Mitgefühl für meinen Mitmenschen, für die Geschwister. Was geht mich fremdes Elend an? Leid, ist das Leid, dass jemand in der Gemeinde erfährt, auch ein Teil meines Leides, oder berührt mich das eigentlich nicht? Hartherzig nennt die Bibel das. Oder stehst du auf einer anderen Ebene, geistlichen Ebene als die Geschwister? Du hältst dich für frommer, für heiliger, radikaler. Du folgst als Du bist doch derjenige, der Christus am allerbesten nachfolgt. Und auch da habe ich einen Vers in der Bibel gefunden, auch wieder aus den Sprüchen, der uns zurückholt. Hochmut posaunt sich selbst heraus und richtet so, während der Weise die Zunge hütet. Sprüche 14, Vers 3. Oder bist du schnell beleidigt? Da kommt jemand aus der Gemeinde und sagt, Mensch, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ich denke, dass das in deinem Leben nicht ganz in Ordnung. Und dann geht man an die Decke und denkt, was bildet der sich eigentlich ein, in mein Leben reinzureden? Ich bin nicht kritikfähig. Ich bin doch wer? Was hat denn der mir zu sagen? Das kann doch nicht wahr sein. Und selbst Kleinigkeiten bringen dich hoch und lassen dich nicht mehr auf dem Boden bleiben, sondern du denkst, du bist was Besseres. Und dann ist noch der Hunger nach Aufmerksamkeit und Anerkennung. Ich diene ja Gott, aber das sollten doch möglichst alle mitbekommen. Wenn ich mich jede Woche in die Kinderstunde begebe, wenn ich den Abwasch mache, wenn ich den Saal putze, wenn ich mich hier vorne hinstelle, das muss doch jeder mitbekommen. Ich kann auch meine Kollekte oder meinen Geldschein so in die Kollekte geben, dass es doch möglichst jeder sieht. Ich muss doch gut dastehen. Das kann doch nicht ganz unauffällig sein. Ich muss ja nicht ganz vorne stehen, aber so ein bisschen Anerkennung wäre schon schön. Wer zugrunde gehen soll, der wird vorher stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Auch wieder aus den Sprüchen. Sprüche 16, Vers 18. Und dieses Hochmut kommt vor dem Fall. Das hat sogar in unseren allgemeinen Sprachgebrauch Einzug gehalten. Und Paulus, bei dem wir den Anschein haben, der hat sich jetzt von vornherein, als wäre das eine vorbeugende Maßnahme, nicht eine Korrektur, der kriegt einen Dorn in dem Fleisch, so schreibt es die Bibel. Irgendwas, was ihn quält. gerade gegen diese geistliche Überheblichkeit. Dass er auf dem Boden stehen bleibt. Sich nicht in die Mitte stellt. Warum tut das Gott? Und was tut Gott? Er erzieht uns, so wie wir unsere Kinder erziehen sollen. Erzieht uns Gott. Die Bibel nennt es auch an anderer Stelle Züchtigung. Und es klingt nach einem harten Begriff, und der ist es manchmal auch. Oft haben wir so ein Bild, oder es begegnet einem Bild so von so einem Kuschelgott, so einem Harmoniegott, der dafür da ist, dass wir uns wohlfühlen, der ja nur das Gute im Wohlfühlen in unserem Sinne hat. Das ist aber nicht so. Weil es nicht um mein Wohlgefühl geht. Da könnte man ja nur sagen, aber wir singen doch, bei dir kommt mein Innerstes zur Ruhe. Aber mein Innerstes ist nicht das erste oberflächliche Wohlgefühl, das mich die Füße hochlegen lässt. Und dann habe ich einen Vers im Hebräerbrief gefunden, der es in sich hat. Hebräer 12, Vers 8. Seid ihr aber ohne Züchtigung, die doch alle erfahren haben, so seid ihr Ausgestoßene und nicht Kinder. Da habe ich dreimal Luft geholt. Ich habe den Vers bestimmt schon öfters gelesen, aber Luther schreibt statt Ausgestoßene Bastarde. Das heißt, wenn du in deinem Leben alles glatt verläuft und du keine Züchtigung Gottes erfährst, steht ja ganz klar, dass du nicht sein Kind bist. Ich habe das noch dreimal gelesen, das hat sich nicht verändert, es steht immer noch da. Und das ist eine ganz schöne Ansage an uns Christen. Das heißt, dass Nachfolge Konsequenzen hat. Wenn wir Christus nachfolgen, ruft das den Widersacher, den Satan auf den Plan. Der Teufel will mit allen Mitteln verhindern, dass wir Christus nachfolgen und dass wir seine frohmachende Botschaft weitersagen. Das ist ihm ja ein absoluter Dorn im Auge. Und Nachfolge ist auch kein Selbstläufer. Wie so eine Murmelbahn, die man einmal anstupst und dann kullert das Bällchen für den Rest der Bahn bergab. Unser Glaube ist nicht einmal abstupsen und dann läuft der für den Rest unseres Lebens. Und wir können von außen wie zugucken und interessiert sein, wie die Kugel so ihren Weg läuft. Unser Christsein ist eher ein Bild dafür, dass wir die Kugel in weiten Teilen des Lebens mühsam bergauf schieben müssen. Und dann stellt sich die Frage, warum sollte ich mich meiner Schwachheit rühmen wie Paulus? Was ist daran so erstrebenswert? Das erschließt sich doch nicht aus dem ersten Blick, oder? Ist es nicht besser, erfolgreich zu sein? Und das klingt ja gerade so, als würden wir als Christen ein völlig unerfülltes Leben lieben. Immer nur Demütigung, Rückschläge, zurückstecken, ja nicht nach oben und nach vorn gucken. Ist das wirklich so? Da muss doch, wer so ein Leben lebt, muss doch notorisch unzufrieden sein. Das geht doch gar nicht anders. Die eigene Erfahrung sagt, nein. Immer und immer wieder sagt sie das. Meine persönliche. Demut steht uns gut, weil es Christus in den Vordergrund stellt. Wenn Christus, dieser Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, in meiner Schwachheit groß wird, dann erfährt mein Leben eine Erfüllung, die mit nichts vergleichbarer ist, die nichts anderes in unserem Leben hier geben kann. Das ist eine Fülle, die ja nicht nur befriedigt, die sagt, ja, ich habe jetzt von den ersten Hunger schnell was gegessen, das hält jetzt mal 2 Stunden an, sondern die ausfüllt und satt macht. Aber es ist keine Selbstzufriedenheit. Es geht nicht darum, dass ich mit mir und all meinen Dingen zufrieden bin. Dieser Christus, dieser Jesus füllt mein Defizit in meinem Leben aus. Und er ist da wirklich der Einzige, der es wirklich ausfüllen kann. Niemand sonst kann das. Alle Dinge, die wir sonst außerhalb von Gemeinde und so, die Bibel nennt das Welt, die kann uns nur zumüllen. Es ist ein oberflächliches Zudecken, ein Kaschieren, ein Aufhübschen. Aber befriedigt werde ich dadurch nicht. Ich darf als Christ allein auf die Gnade Jesu vertrauen. Gottes Größe und die Geborgenheit, die innere tiefe Geborgenheit, die daraus folgt, die dürfen wir gerade auch in unserer Schwachheit erfahren. Und dieses dann nicht ein oberflächliches Lächeln, dass ich sage, war halt ein schöner Tag, oder, sondern ein Friede im Herzen, der gerade in schwierigen Zeiten trägt. Einen Frieden, eine Geborgenheit, die die Welt nicht geben kann. Heißt das dann nun, dass ich dann immer gut drauf bin und nein. Ich habe es dieses Jahr mehrmals erlebt, dass man schlaflose Nächte hat und dass man nachts raus ist und auf Knien Gott bittet, eine Situation aufzuerlösen. Händeringend, dann wieder ins Bett geht und denkt, jetzt müsste es doch eigentlich mal, also wenigstens, man müsste innerlich zur Ruhe kommen, wenigstens gleich. Man treibt sie wieder raus und es bleibt nicht bei einem Tag. Die Schwachheit ist kein tolles Erlebnis. Und auch der Bibeltext sagt das nicht. Paulus hat mit seiner Schwachheit gerungen. Manchmal haben wir das Gefühl, die Apostel, die waren immer auf ganz oben auf, haben sich waren mit Gott eins und haben diese Verbindung zu Jesus gespürt und haben die gelebt und die hatten immer gute Laune. Dem ist nicht so. Auch Paulus hat stark mit seinen Defiziten und seiner Anfeindung gerungen. Er hat Jesus direkt 3-mal drum gebeten, dass er ihn davon befreit. Und Jesus sagt ihm, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Diese Anfeindungen sind geblieben, aber Christus hat ihn durchgetragen. So wie die Apostel nicht im Dauerhoch sind, so wird auch unser geistliches Leben kein Dauerhoch sein. Und selbst Jesus, wenn man in die Bibel gucken, hat Anfechtung gehabt. Und da meine ich nicht nur die Geschichte, wo er vom Teufel in der Wüste versucht wurde, sondern seine schwerste Anfechtung hat er im Garten Gethsemane gehabt. Kurz vor seinem Tod. Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, geschehe. Diese Bitte hat er auch 3-mal ausgeführt. Und Jesus hat Schweiß und sogar Blut geschwitzt. Es war nicht einerlei. Er kennt dieses menschliche Dasein, dieses Leiden, diese Schwachheit. Dieser Jesus am Kreuz weiß ganz genau, wenn du auf Knien vor ihm sitzt, was das bedeutet. In seinem Leiden und Sterben hat er dies alles erlebt. Und dennoch hat er sich ganz und gar auf Gott verlassen und ist treu seinen Weg gegangen. Weil er sich in die vollkommene Abhängigkeit begeben hat. Gott ist ein Gott, der nicht Leistung belohnt. Da wären wir ganz schnell am Ende, da wird es bei vielen, bei den meisten schlecht aussehen. Sondern Gott belohnt Treue. Und hier bekommt das Bild, was die Kinder, das Bild des Kindes, was ich am Anfang gegeben habe, so einen Eindruck. Wenn ich die Leistung, die künstliche Leistung des Kindes bewerte, dann wird es schwierig. Es wird kein Van Gogh oder was auch immer. Ob man das nun schön mag, schön findet, sei mal dahingestellt, aber das Kind gibt was, was es kann, in seiner absoluten Begrenztheit. Und wir als Eltern dürfen das dankend entgegen nehmen. Und genauso ist es bei Gott. Es geht nicht darum, irgendwelche großartigen Leistungen zu verbringen. Es geht nur darum, treu zu sein. Es ist anders als im Arbeitsleben. Ein Mitarbeiter, der jeden Tag nur treu kommt, aber sonst zu nichts zu gebrauchen ist, ist schwierig. Es gibt ja diesen bösen Ausdruck, zu nichts zu gebrauchen, zu allem fähig. Da meint man eher dann die Unfähigkeit deswegen. Egal, was der Kerl anpackt, das kommt nicht gescheit raus und dann nützt es auch nicht, dass er am nächsten Früh wieder pünktlich dasteht und sagt, hier bin ich, Chef. Schön, freust dich doch. Und Gott hat völlig andere Maßstäbe. Da darfst du, armer Trottel, da darf ich, armer Trottel, am nächsten Tag mich wieder hinstellen, wohl wissend, dass ich den letzten Tag nichts auf, aber gar nichts auf die Kette bekommen habe, nichts auf die Reihe gebracht habe. Und sage, hier, Herr, gebrauche du mich. Und Gott freut sich. Wir haben nichts zu bringen. In der letzten Zeile des Liedes Stern, auf den ich schaue, heißt es, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Und egal wie der letzte Tag aussah, wie meine Aufgabe, Gott belohnt nicht Leistung, er leistet alles. Es kommt alles aus seiner Hand. Und in unserer Begrenztheit und in Anerkennung dieser, dass wir das wissen, kann Gott ganz groß werden. Wenn wir Jesus in den Vordergrund stellen, ist alles getan. Aber wirklich alles. Unser Leben soll ein Hinweis auf diesen lebendigen, diesen großartigen Gott sein. Ein Leben zur Ehre Gottes. Nun könnte man sich ja fragen, warum solltest du, der du Jesus noch nicht so richtig kennst, sich auf diesen Kram eigentlich einlassen? Wo hört die Offensive von Schwachheiten, von schwierigen Zeiten? Mein Leben ist doch, läuft doch eigentlich ganz rund. Weil nur dieser Weg in der Abhängigkeit von Jesus in wahre Freiheit führt. Alle anderen Wege, seien sie auch noch so interessant, führen in die Ablenkung. Ein Leben mit Tiefgang ist ein Leben mit Christus. Ein Leben mit Fundament. Das Fundament steht auch in Zeiten, wo mich sonst nichts mehr hält. Halt wirklich in allen Situationen, wenn du in der Schule als frommer Spinner abgetan wirst. Jesus hält dich. Halt in Leid und Tod. Sei es halt, wenn mir geliebte Menschen sterben und ich sie begleiten darf und muss. Und auch Halt im Angesicht des eigenen Todes. Was sollen die Christen in der Verfolgung sagen, die auf dieser Welt leben? Hoffen auf bessere Tage? ist der einzige Halt, den sie haben. Und dann ist die Frage, was du in deinem Leben noch vorhast. Wie sieht deine Planung fürs nächste Jahr aus? Ich kann dir nur wünschen, dass du dich in diese Abhängigkeit von diesem Gott immer und immer wieder begibst. Und ihm zutraust, dass er es besser macht, als wir das selber wissen. Besser macht, als wir uns das vorstellen können sogar. Es gibt nur einen funktionierenden Plan, der für Zeit und Ewigkeit gilt. Das ist ein Leben mit Christus. In dem Kreuz, was wir hier vorne sehen, im Kreuz auf Golgatha, kommt die ganze menschliche Schwäche zum Vorstellen und wird die ganze göttliche Stärke sichtbar. Ich wünsche dir für das neue Jahr 2024, dass du nicht deine eigene Schwäche in den Vordergrund stellst, sondern den Fokus ganz und klar auf dieses Kreuz richtest, auf den Auferstandenen und lebendigen Herrn Jesus Christus. Er ist der allmächtige Gott. Er wird dich tragen, er wird dich führen, er wird dich lenken und leiten. Ihm kannst du vertrauen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.